Ja, herzlich willkommen. Wenn es um Heilung geht, fange ich meistens mit meiner Geschichte an, wie ich zur Heilung kam, weil die eigentlich ganz spannend war. Es war so ungefähr vor 15 Jahren, als ich mit meinem besten Freund nach Südamerika geflogen bin, nach Brasilien. Und er war sehr, sehr stark krank, hatte Metastasen überall im Körper. Und die Ärzte hatten ihn eigentlich schon abgeschrieben. Und ja, ich bin dann einfach 2 Wochen mit. Und er hatte dort einen Heiler ausgegraben, bei dem 1000 Leute am Tag da waren. Und in den 2 Wochen hat sich mein Leben komplett gedreht, weil ich vorher eher nur das geglaubt habe, was ich gelernt hatte als Grundlage, die Wissenschaft. Sogar Wirtschaftsingenieur studiert, also sehr stark im Verstand gewesen. Und dort haben sich einfach so viele Sachen aufgetan, die mein komplettes Lebensbild erschüttert hatten. Zum einen habe ich dort 3, 4 Leute kennengelernt, die direkt vor Ort schon geheilt wurden. Und zum zweiten war es auch so, dass mein Freund direkt vom Heiler gesagt bekam, du wirst jetzt heilen, es wird jetzt stehen bleiben. Und tatsächlich, die Krankheit ist 7 Jahre stehen geblieben, obwohl sie vorher rapide nach unten ging. Und nach 7 Jahren nur mit energetischen Arbeiten ist er tatsächlich komplett gesund geworden. Keine Metastasen mehr. Und das hat mein Leben sehr bewegt, weil ich es einfach nicht fassen konnte und aus dem Grund dann gereist bin auf der ganzen Welt zu Dutzenden von Heilern und Meistern und Lehrern und Schamanen und Zen-Mönchen, Zen-Meister, Maya-Ältester. Ich wollte einfach eigentlich beweisen, dass es gar nicht sein kann, was ich da erlebt habe. Ich konnte es nicht fassen, aber mit jedem Lehrer, den ich mehr gesehen hatte, war mir klar, es hat tatsächlich eine Realität. Es funktioniert tatsächlich auf die eine oder andere Weise. Und das Verblüffendste war am Ende noch, dass ich bei mir festgestellt hatte, dass es auch durch mich wirkt. Und ja, das hat eben sehr, sehr viel in der ganzen Weltanschauung auch gelöst. Und tatsächlich bin ich von 100% Business runtergefahren auf vielleicht 1/3, was ich damit noch zu tun habe. Und im Rest der Zeit mache ich Coaching und Heilung. Und habe jetzt inzwischen, ich schätze mal, 100 Heilungen im Monat. Also so schnell kann sich das ganze Bild drehen, wenn die Weltanschauung sich ändert. Und ich weiß inzwischen, alles ist möglich, wirklich alles. Es gibt keine Garantien, aber alles ist definitiv möglich. Kann ich vielleicht nachher noch 3, 4 Beispiele zu erzählen. Ja. Ich würde heute gerne erzählen über die Ursachen von Krankheiten, was sind die Hauptursachen. Danach, was bewirkt Heilung, welche Art von Techniken vielleicht die Heilung bringen. Ich habe einige Studien mitgebracht, die auch belegen, was ich sage. Und es geht auch sehr stark in Selbstheilung. Wie kann ich meinen Körper selbst heilen? Und nicht nur, wenn ich körperlich krank bin, sondern auch, wenn ich psychisch krank bin. Und am Ende würde ich dann noch über energetisches Heilen erzählen, weil das natürlich am verblüffendsten ist. Auch da gibt es gute Studien zu und das ist wirklich, da gibt es sehr, sehr viele tiefgehende Begegnungen. Und da würde ich gerne ein bisschen erzählen, wie es funktioniert und was man davon erwarten kann. Ja. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hatte viele Studien gemacht, was die Ursachen von Krankheiten sind. Und tatsächlich gab es einen Hauptfaktor, der dort rauskam, und der war zwischen 85% und 94%, je nach Studie, immer gleich. Stress war die Hauptursache. Stress ist die Hauptursache von Krankheiten. Und ich rede jetzt im ersten Fall wirklich nur über die relative Ebene, über die Dualität und spanne dann am Ende erst den Bogen ins Transzendente oder ins Absolute, wie das alles zusammenhängt. Aber Stress war laut Studien tatsächlich Hauptauslöser. Und das ist eine enorm hohe Zahl, 85% bis 94%. Da frage ich mich auch immer, warum, wenn man das so weiß, und die Weltgesundheitsorganisation ist sehr hoch anerkannt politisch, wenn man das so weiß, wieso ändert man nicht die Medizin dagegen? Wieso arbeitet man nicht hauptsächlich am Stress, sondern schüttet uns mit Pillen zu? Aber das mal ganz am Rande. Es passt nicht so zusammen mit den Erkenntnissen, die man durch die Studien hat. Ja, warum ist Stress der Hauptfaktor von Krankheit? Weil bei Stress das Immunsystem nicht mehr funktioniert. Es ist so, dass wir als menschliche Wesen, dass wir einfach wahrnehmen, dass wir in die Welt schauen und alles, was wir sehen, vergleichen wir mit Erinnerungen, die hier eher im hinteren Bereich des Gehirns sind. Das heißt, es wird alles abgeglichen und wir haben das schon aus Neandertalerzeit. So, dass immer überall Gefahren laufen konnten. Das heißt, wir mussten immer mit unseren Sinnen aufpassen. Kommt der Löwe um die Ecke oder sind plötzlich andere Säbelzahntiger unterwegs? Es war immer so eine gewisse Achtsamkeit auch aufs Außen. Und sobald wir irgendwas gesehen haben, ein Geräusch oder ein Geruch oder ein Umriss sogar von einem kleinen Seil auf dem Weg, da gibt es eine schöne Geschichte, dass man oftmals so ein kleines Seil, was in der Dunkelheit liegt, mit einer Schlange verwechselt. Es muss nichts Reelles sein, aber sobald man etwas sieht, was in der Erinnerung eine Gefahr bedeutet, weil man schon was Ähnliches hatte, kommt sofort der Sympathikus, das ist unser autonomes Nervensystem, kommt sofort und feuert zig Hormone in den Körper. Es sind 22 Reaktionen, die man gemessen hat, wenn der Körper oder die Sinne Gefahr sehen. Und die wichtigsten Hormone sind dann Cortisol und Adrenalin, die ausgeschüttet werden. Und der Körper bereitet sich jetzt natürlich auf Kampf oder Flucht vor. Und das sind die zwei Optionen. Manchmal gibt es noch Freeze, wenn man gar nicht weg kann, aber in der Regel Kampf oder Flucht. Und was passiert, wenn ich kämpfen muss oder wenn ich fliehen muss? Zum einen muss ich meine Muskulatur anstrengen und richtig voll mit Blut pumpen. Das heißt, die Beine zum Wegrennen oder die Arme zum Kämpfen. Und in dem Zusammenhang muss natürlich die Blutversorgung gewährleistet sein, dass ich ja richtig viel Blut pumpe. Also geht mein Herz schneller. Adrenalin, Cortisol kommen in den Körper, das Herz geht sofort schneller und der Atem wird flacher. Zeitgleich verspannt sich die Muskulatur, weil ich muss mich ja jetzt vorbereiten. Ich muss, meistens gehen die Schultern hoch, ich muss kämpfen oder abhauen. Und was noch passiert, ist, dass die Logik abschaltet, weil ich dann wirklich nur auf den Löwen fokussiert bin und nicht mehr gleichzeitig denken kann, was ich jetzt zum Abendessen koche. Sondern ich muss komplett auf das, was ich draußen sehe, fokussiert sein. Und ich rutsche dann letztendlich ins Reptiliengehirn. Das ist so das Instinktgehirn, was wir schon aus uralten Jahren mitbringen. Und wenn ich ins Reptiliengehirn rutsche, kann ich logisch nicht mehr argumentieren. Vielleicht kennt ihr das, oder wer kennt es in der Beziehung, wenn einmal Krach anfängt, dann gibt es kaum Halten, weil indem man sich gegenseitig kritisiert, fällt der andere in den Kampf- und Fluchtmodus, Adrenalin, Cortisol werden ausgeschüttet. Man fällt ins instinktivere Reptiliengehirn und dann gibt es nur noch Kampf oder Flucht. Der logische Teil des Gehirns schaltet sofort ab. Deshalb hilft es auch nichts, mitten im Streit mit der Person zu diskutieren. Die Person wird dich nicht verstehen, weil sie gerade den Neokortex, den logischen Bereich abgeschaltet hat. Und deshalb lieber warten, bis der Streit zu Ende ist. Das ist viel sinnvoller. Ja, also das sind die Hauptreaktionen, die wir haben. Was auf der anderen Seite dazu kommt, wir haben jetzt die Reaktionen gesehen, die man braucht, um zu fliehen oder um zu kämpfen. Aber es gibt auch Funktionen, die der Organismus nicht braucht. Und diese Organisationen sind zum Beispiel, Dinge, die dann im Körper abgeschaltet werden, sind die Verdauung auf der einen Seite. Ich muss in dem Moment nicht verdauen, weil ich brauche sämtliche Energie zum Kampf. Das zweite ist der Sexualtrieb. Das heißt, wenn ich vom Löwen wegrenne, habe ich sicher auch keine Lust auf Sex. Der schaltet auch sofort runter. Und der wichtigste Punkt für heute ist, dass das Immunsystem abschaltet. Sofort, weil das Immunsystem braucht auch viel Energie. Aber wenn ich im Kampf- oder Fluchtmodus bin, brauche ich die Energie woanders. Dann schaltet das Immunsystem komplett ab. Und teilweise bis zu 5 Stunden. Wegen einer kleinen Situation, die kommt. Und das ist der Grund, warum Stress die Hauptursache ist von Krankheiten. Weil im Stressmoment kein Immunsystem funktioniert. Und wenn ich dann im Dauerstress bin, wenn ich immer nur am Tun und Machen und Kämpfen und Aktion bin, dann ist das System komplett weg. Teilweise den ganzen Tag, weil ich einfach zu viel im Sympathikus bin, in diesem Bereich, der einfach immer wieder diese Hormone ausschüttet und immer wieder im Kampf- und Fluchtmodus ist. Deshalb ist Stress die Hauptursache. Du wolltest gar nicht. Körperlich und psychisch, ja. Das hängt fast immer zusammen. Ja. Oftmals beginnt der Stress mit einem Gedanken und der Gedanke bewirkt, dass dann ein Gefühl mit induziert wird. Wut oder Hass oder Angst oder. Ja. Also es ist meistens in Kombination, wenn was passiert. Ja. Und was uns diese Studien eigentlich sagen, ist, dass Krankheit eine Rückmeldung ist für uns über unser Leben. Ob unser Leben entspannt ist, ob wir relaxed sind oder ob wir im Leben verschiedene Baustellen haben. Und da sollte man sich einfach mal die verschiedenen Bereiche anschauen. Wie sieht es in meiner Beziehung aus? Ist das eher locker? Ist es entspannt? Oder bin ich immer nur in Angst oder im Kampf oder in Wut? Dann wird es gefährlich, weil das Immunsystem eben nicht mehr perfekt arbeitet. Oder wie sieht es im Job aus? Mache ich den Job, den ich will? Oder habe ich irgendwelche Vorgesetzte, die ständig Druck geben und die mir zu hohe Erwartungen geben? Auch da entsteht viel Stress. Oder habe ich Stress mit mir? Kommt auch oft vor, dass die Gedanken ständig sich nur drehen und ich denke, ich bin nicht gut genug oder wir haben es eben gerade gehört. Einfach negative Glaubenssätze über mich selbst. Also letztendlich ist es wichtig, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wo im Leben gibt es irgendwelche Dinge, die mich einfach triggern, die negative Emotionen auslösen? Und da auf die Spur zu gehen. Auch bei schwierigen Krankheiten ist es so, dass ich zuallererst frage, was war denn in dem Jahr oder in dem halben Jahr, bevor die Krankheit kam? Und wir finden sehr, sehr oft irgendwelche Dinge, die ausschlaggebend waren. Oftmals sind es so kleinere Traumata, die geschehen sind, dass zum Beispiel der Vater gestorben ist oder dass die Beziehung zerbrochen ist oder dass eine Kündigung war im Job. Und plötzlich bricht das Immunsystem einfach ein für längere Zeit und schwere Krankheit kann viel schneller hochkommen. Gerade bei Krebs, da ist meistens was zu finden in der Familiengeschichte oder in der Lebensgeschichte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer da hinzuschauen. Und natürlich nicht zwei Tage vorher, weil es ist ein längerer Prozess, dass das System in dem Fall runterfällt. Also Krankheit ist immer eine Rückmeldung, wie mein Leben gerade ist, wie entspannt ich im Leben gerade bin. Gibt es Fragen zu dem Thema Stress oder was im Körper passiert?
Sie sagen ja, das geht ein halbes Jahr zurück, das Erlebnis kann ein halbes Jahr zurückliegen.
Oder noch länger.
Wenn ich dann das erkenne, ich habe das geordnet, wie lange geht es, bis die Heilung dann einsetzt? Wahrscheinlich auch ein paar Monate.
Also, das ist eine sehr gute Frage. Da komme ich im letzten Teil nochmal dazu, wie schnell so eine Heilung funktionieren kann. Um es vorwegzunehmen, wir haben es nicht in der Hand. Man kann es nicht zu 100% sagen. Es kann so schnell gehen, aber es kann auch Monate dauern. Oder wie bei meinem Freund 7 Jahre, bis er dann am Ende gesund war. Wir haben nicht den freien Willen oder auch die Heiler nicht, um zu sagen, das geht jetzt schnell oder nicht so schnell. Da wirkt einfach eine ganz andere Kraft und andere Faktoren. Ja.
Die Krankheit, die kann ja auch die Heilung sein.
Ja, das ist korrekt.
Das heißt, dann nach der Ursache zu suchen, macht keinen Sinn mehr.
Ein Schritt wäre, die Ursache anzuschauen, weil wenn ich die Ursache kenne, kann ich auch Sachen in meinem Leben verändern, damit es später nicht nochmal kommt. Okay. Aber Sie haben vollkommen recht, die Krankheit kann tatsächlich die Heilung sein, wenn ich immer nur im Hamsterrad bin, also ich arbeite viel mit Unternehmern und die sind dann oft bei uns im Burnout-Camp und ja, die Krankheit kommt und dann kann ich sofort sehen, wow, zu was zwingt dich denn die Krankheit? Und tatsächlich zwingt die Krankheit oft zur Ruhe. Also eine Krankheit kann sehr heilend sein, dass man plötzlich anhält, aus dem Hamsterrad rausgeht und sein Leben einfach mal betrachtet. Das kann, das ist also nicht, ich würde es jetzt nicht bewerten, dass Krankheit gut oder schlecht ist. Es ist einfach, es drückt sich aus.
Ich sehe das auch vor allem aus der Sicht der neuen Medizin, nach Dr. Harmer. Die integriert sie bestimmt.
Ich kenne nur Bruchteile draus. Ja. Aber ich habe das, was ich gehört habe, ist ähnlich wie die Philosophie, die ich auch kenne. Ja. Also die Teile, die ich gehört habe, waren zumindest stimmig. Ja. Mhm. Ja, vielleicht zu verschiedenen Studien. Es gibt unterschiedliche Studien, die in Richtung Heilung gemacht wurden. Was bewirkt Heilung? Und zum einen wurden in Krankenhäusern untersucht, welche Wirkung Ärzte haben auf den Heilungsprozess. Und es kam tatsächlich raus, dass bei zwei Untersuchungsgruppen die eine Gruppe viel schneller gesund wurde, die vom Arzt gesagt bekam, dass die Heilung vielleicht bald geschehen wird. Also von einem sehr optimistischen, positiven Arzt. Und die andere Kontrollgruppe hatte einfach Ärzte, die gesagt haben, okay, das hat noch so und so viel Lebenswahrscheinlichkeit. Laut Durchschnitt, Tabelle, 6 Monate wirst du wahrscheinlich noch leben. Und es waren tiefgehende Studien und es kam deutlich raus, dass wenn der Arzt eine Meinung hat und der Arzt für den Patienten als Autorität gilt, dass da sofort der Glaube dran ist, dass der Arzt richtig ist in dem, was er sagt. Und dann folgt natürlich schnell das eigene System.
Ja. War das eine bewusst durchgeführte Studie, dann ist es eine ziemliche Unverschämtheit, wenn man eine Gruppe, andere Gruppe, eine Gruppe so behandelt.
Die Studien sind immer bewusst, aber die eine Gruppe waren ganz normal, so wie die Ärzte normalerweise reagiert haben. Die haben sich nicht absichtlich jetzt negativ geäußert, sondern die haben einfach nur, wie sie immer gemacht haben, gesagt, ja, wahrscheinlich ein Jahr oder dreiviertel Jahr. Also ganz normal wie immer. Und die zweite Gruppe war eher die aufmunternde Gruppe, die positive Gruppe. Also wurde niemand absichtlich falsch verraten. Ja, das wäre natürlich Katastrophe. Ja. Nee, das war es nicht. Mhm. Ja, das Zweite, was mit Ärzten untersucht wurde, war, wer ist der Überbringer der Botschaft? Es gab dann zum Beispiel Kopfweh-Patienten und es wurde eine Pille gereicht. Und wenn der Oberarzt die Pille gereicht hat und gesagt, das wird was, hat es eine andere Wirkung gehabt, wie wenn der kleine Helfer kam und die Pille gegeben hat und gesagt hat, ja, die wirkt gut, die Pille. Also auch da, der Glaube des Patienten, dass seine Autorität da ist, ist sehr, sehr stark. Sollte man wirklich aufpassen in der Praxis.
Könnte es sein, dass durch dieses positive Denken der Oberarzt und die Wille die Selbstheilung einsetzt?
Ja, tatsächlich so.
Oder wenn die denken, sie sind ewig, so kann die Selbstheilung gar nicht funktionieren.
Ist tatsächlich so. Da komme ich noch auf weitere Studien, die genau in diese Richtung gehen. Ja. Ja. Dann gab es Studien, auch wieder mit Untersuchungsgruppen, das sind meistens amerikanische Studien gewesen, von wirklich hochrangigen Universitäten. Und es gab dann eine Studie, die untersucht hat, wie der Krankheitsverlauf ist von einer Gruppe, die sehr optimistische Einstellung hatte, und die zweite Gruppe, die eher pessimistische Einstellung hatte, die also geglaubt hat, oh, mir geht's so schlecht und ich bin so arm dran, also eher im Opfer war, während die andere Gruppe Möglichkeiten gesehen hat, wow, da komme ich raus, das wird auf jeden Fall klappen, dass ich wieder gesund werde. 40% schnellere Heilungsrate bei der optimistischen Gruppe. Also der Glaube an die Heilung ist enorm groß, wenn man das vergleicht. 40% mehr oder schneller in der optimistischen Gruppe. Und deshalb ist der Glaube daran ein Mittel, um sehr schnell wieder gesund zu werden. Auf der relativen Ebene sind wir immer noch. Ja. Ähnliche Studie wurde bei Nonnen durchgeführt, weil man bei Nonnen die Bedingungen genau kontrollieren kann. Die Nonnen kommen ins Kloster, dann gibt es das gleiche Essen, die gleichen Klamotten, das gleiche Umfeld. Es ist also nicht verfälscht. Und deshalb hat man verschiedene Nonnen vorher schon ausgewählt und hat geschaut, wie verhalten sich die optimistischen Nonnen gegenüber denen, die vielleicht nicht so optimistisch waren. Und es kam tatsächlich raus, dass die Nonnen, die vorher optimistisch waren, im Durchschnitt 8 Jahre länger gelebt haben im Kloster. Das war eine sehr langfristig angelegte Studie. Und im Durchschnitt waren es 8 Jahre länger. Das heißt, sie haben sich gut gefühlt mit sich, mit der Welt und haben einfach viel höhere Lebensdauer gehabt. Auch wieder ein Beleg dafür. Einige der Belege kommen übrigens aus dem Buch Mind Over Medicine von Dr. Lisa Rankin. Das ist ein sehr spannendes Buch, was man mit dem Mind alles bewegen kann, um gesund zu werden. Eine weitere Studie hat mich auch beeindruckt, ging um Dankbarkeit. Und da gab es dann 2 Gruppen. Einmal die, also es waren depressive Klienten in der Psychiatrie. Eine Gruppe, ganz normale Behandlung. Zweite Gruppe hat abends jeweils, ich glaube, 5 oder 10 Minuten Dankbarkeitstagebuch geführt. Hat also den Fokus von dem, was eigentlich so dramatisch ist und schlecht ist, nur einmal am Tag auf was Positives gelenkt. Was ist denn gut in meinem Leben? Ich habe Essen im Kühlschrank oder ich habe zu Hause ein Auto stehen oder ich habe eine Beziehung oder kleine Sachen. Ich habe eine Decke über dem Kopf, was wenige Menschen in den Entwicklungsländern sogar haben. Also einfach zu sehen, für was bin ich dankbar. Und innerhalb von 15 Tagen waren 94% derjenigen, die das Tagebuch geführt haben, signifikant besser in ihrer Stimmung gegenüber den anderen, die ganz langsame Fortschritte gemacht hatten. Also 94%, fast jeder, hat sich danach signifikant besser gefühlt. Nicht, dass sie geheilt waren, aber auf jeden Fall viel besser. Nur weil sie selbst den Fokus geändert haben. Den Fokus in der Welt geben. Aufmerksamkeit war einfach auf Gesundheit oder auf Dankbarkeit oder auf die schönen Sachen im Leben. Auch wieder ein Beleg, wie die Kraft unserer Gedanken wirkt. Hat sehr, sehr tiefgehende Auswirkungen an der Stelle. Die anderen Studien überspringe ich jetzt ein bisschen, aber nur das so vielleicht noch eine Zusammenfassung noch da ist. Es gibt noch eine Studie, die den Sinn im Leben festgestellt hat. Je mehr Sinn im Leben ich habe, desto optimistischer, desto positiver bin ich im Leben. Deshalb sind viele Unternehmer voll im Hamsterrad und werden aber kaum krank, weil sie immer nur am Tun sind. Aber sie haben Sinn dahinter. Sie wissen, warum sie es tun. Und ganz viele Studien haben belegt, dass Meditation sehr viel hilft. Meditation bei Krankheiten ist ein ganz tiefgehender Faktor, der sehr schnell das System natürlich in Ruhe bringt. Wir haben ja vorhin über Stress gesprochen. Meditation bringt den Körper in Ruhe und dadurch kann sehr schnell auch Heilung geschehen. Ja, wenn der Sympathikus hier im Nervensystem der Auslöser ist für diese ganzen Funktionen, die ich vorhin beschrieben hatte, wie Adrenalin, Cortisol, Stress im Körper, dann ist im Gegenteil dazu der Parasympathikus, das ist der Gegenspieler, sind zwei, entweder oder. Der Parasympathikus ist natürlich dann derjenige, der den Aktivierungsimpuls auch wieder zurückholen kann. Das heißt, wenn ich viele Dinge habe, die mich stressen, dann ist es umso wichtiger, dass ich denn immer wieder den Parasympathikus aktiviere, den Gegenspieler. Wer kennt sich denn ein bisschen aus? Wer kennt denn Dinge, die den Parasympathikus aktivieren? Einfach mal aussprechen, wer Lust hat.
In die Natur gehen.
Natur gehen ist ein ganz toller Faktor. In der Natur kommt sehr viel Ruhe.
Ja. Körperkontakt.
Körperkontakt, kommt das an mit wem? Mit der Schwiegermutter manchmal nicht so. Aber Körperkontakt ist wirklich absolut Berührung, Körperkontakt. Haben wir viel zu wenig im Leben. Geht sofort in Heilung und Entspannung. Sport, je nachdem, ob es sehr aktiver Sport ist, dann ist wieder der Sympathikus, aber nicht im Schlechten. Aber Sport, der eher relaxed oder ruhiger ist, auf jeden Fall. Zum Beispiel Yoga, Tai Chi, Qigong sind alles Sachen, die das System sehr schnell runterfahren. Ja, Sport, genau.
Tiere. Kontakt mit Tieren.
Absolut, ja.
Bei allen Menschen im Heim bringen die Tiere die Läden richtig auf.
Ja, absolut. Fährt das eigene System meistens runter. Es sei denn, er fletscht dich jetzt an. aber sonst sind Tiere wunderbar dafür. Ja.
Lachen,
perfekt. Lachen. Da gibt's, ich weiß nicht, wie die Dame heißt. Ah ja, Vera Birkenbiel. Genau, da gibt's ein ganz lustiges Video in YouTube. Und da erklärt sie in einigen Minuten, warum 40 Sekunden Lachen sofort das ganze System beruhigt. Und es ist ganz witzig. Und sie meint dann auch, wenn man nur die Hände hier hin tut und ein bisschen nach oben zieht, egal ob es einem gerade nach Lachen ist oder nicht, zieht innerhalb von diesen 40 Sekunden der Körper nach und schüttet Glückshormone aus. Serotonin, Dopamin, Endorphine.
Es reicht auch ein Bleistift zwischen die Zähne.
Das ist auch, habe ich auch schon gehört. Ja, er sagt Bleistift zwischen den Zähnen. Auch das habe ich schon gehört. Ja. Also Lachen ist wunderbar. Lach-Yoga, genau. Das ist gleich die Kombination von Yoga und Lachen. Ja. Viele Hobbys, die wir machen, viele Ressourcen, Menschen, die wir einfach mögen, sind alles Dinge, die den Parasympathikus aktivieren. Weiterhin Atemtechniken, die finde ich ganz besonders wertvoll, weil wenn ich schon im Büro bin und wenn es so viel Stress gibt, dann kann ich nicht gleich flüchten. Oder wenn der Chef mich anbrüllt, kann ich nicht sagen, Moment, ich muss zum nächsten Baum, sondern dann setze ich mich einfach an den, wenn ich im Büro bin, an den Schreibtisch und mache einfach mal eine Minute tiefe Bauchatmung. Und ich habe ja vorhin gesagt, Sympathikus bewirkt flachen Atem, meistens in der Brust. Und in dem Moment, wenn ich aber bis zum Bauch durchatme, sodass sich der Bauch wirklich so ein bisschen hebt und senkt, in dem Moment wird sofort der Gegenschwer, also der Parasympathikus aktiviert. Für mich ist Atemtechnik, ruhige Bauchatmen, vielleicht sogar zählen dazu oder zwischendurch vielleicht auch kurz halten den Atem, ist eine der schnellsten Techniken, um in jeder Situation, auch so, dass es andere nicht unbedingt mitbekommen, in jeder Situation schnell wieder runterfährt. Das ist also ganz, ganz wertvoll. Ja. Und bei allem, was ihr jetzt gesagt habt, es war alles richtig. Und die Quintessenz daraus ist eigentlich, dass wir in dem Moment im Hier und Jetzt sind. Ich mache Sport, ich bin im Hier und Jetzt. Lachen, mit Tieren zusammen sein, im Wald, in der Natur mit Bäumen sein, alles bringt mich in den Moment. Das heißt, ich bin nicht mehr im Verstand. Weil Leiden geschieht erst, wenn der Verstand sich einschaltet. Vielleicht erzähle ich die Geschichte vom Buddha an der Stelle nochmal. Buddha sagte, dass wir immer von zwei Pfeilen getroffen werden. Der erste Pfeil ist der Pfeil des Lebens. Und das kann jede mögliche Situation sein. Jemand tritt mir auf den Fuß, mein Onkel stirbt, die Partnerin verlässt mich. Das sind alles Dinge, die passieren können. Und das ist natürlich schmerzhaft. Der Schmerz kommt, aber in der Regel geht der Schmerz wieder nach 2 Minuten. Aber der zweite Pfeil hält den Schmerz teilweise jahrelang. Und der zweite Pfeil ist die Bewertung durch uns. In dem Moment, wenn ich die Situation bewerte, ist der Verstand mit im Spiel und Leiden beginnt. Und das ist ja das, was die meisten Philosophien als Ziel haben. End of suffering, Ende des Leidens, geschieht, indem ich den Verstand in Ruhe habe und nicht mehr in der Bewertung bin. Und das ist eine ganz schnelle Heilung. Im Hier und Jetzt den Verstand zur Ruhe bringen und die Bewertung wegzulassen. Das ist für viele natürlich ein Weg, dahin zu kommen, aber das ist der Weg, der wirklich nach innen führt. Weil was machen wir in der Regel? Wir bewerten jede Situation. Jemand tritt uns auf den Fuß und wir denken, der Idiot tritt mir auf den Fuß und vielleicht sind wir der Person, die uns Schmerz bereitet hat, noch tagelang nachtragend oder ärgern uns drüber. Und sofort ist die Bewertung da, der Verstand ist da und ja, alle Auswirkungen, die wir vorhin hatten. Oder jemand stirbt und ich zermarter mir ständig den Kopf, warum ist mein Onkel in dem Alter schon gestorben, er war viel zu jung und dann hätten es doch andere mehr verdient. Sofort wieder im Verstand. Trauer ist per se sehr schön, sehr gut. So wie Padma und Thorsten es vorhin erzählt haben. Es geht aber darum, im Gefühl zu bleiben, im Körper. In dem Moment, wenn ich dem Verstand nachgebe, bin ich im Leiden drin. Sofort. Deshalb ist eure Methode so wunderschön. Einfach fühlen, was da ist. Da sein. Präsent im Körper, wenn solche Gefühle hochkommen. Und dann kann es sich auch schnell wieder auflösen. Oder wenn ich verlassen werde. Wie oft kommt dann der Gedanke, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was war jetzt schlecht? Ich habe es vermasselt. Das ist wieder die Bewertung. Es sind immer die Bewertungen, die uns ins Leiden bringen. Und aus dem Grund ist natürlich eine der Methoden, wenn ich es jetzt Methode nennen darf, um wirklich in seinen inneren Frieden zu kommen, ist Heilung durch Selbsterforschung. Das ist ja die Überschrift, die wir hier in dieser Lounge haben. Wenn ich in mir ruhe, wenn ich verbunden bin mit meiner wahren Natur, was ich wirklich bin, fallen die Bewertungen weg. Und wenn die Bewertungen wegfallen, dann kommen die Gefühle kurz, sind aber auch schnell wieder weg. Und in dem Moment kann sich der Stress gar nicht festsetzen im Körper. In dem Moment ist schnell wieder die innere Ruhe da. Und es gibt keinen richtigen Stress in dem Moment. Und dadurch ist das Immunsystem auch sehr, sehr stabil. Und deshalb Heilung durch Selbsterforschung ist der Königsweg. Und da komme ich nachher nochmal kurz zu.
Ja. Eine Möglichkeit ist auch, Situationen umzudeuten. Wo du das vorhin gerade sagst, wieder auf den Fuß treten oder rennen will, dann sage ich zu der Person, ich betrachte das als Annäherung. Wir haben ganz nette Gespräche da.
Das ist eine super Idee. Ja, das ist eine super Idee. Weil wenn du es sagst, so wichtig war, dann fühlst du es ja auch innerlich. Und allein diese innere Haltung bewirkt schon so viel. Und das ist auch bei Heilung durch Selbsterforschung. Wenn ich mich selbst kenne, wenn ich verbunden bin mit mir selbst, dann habe ich eine ganz andere Haltung ans Leben. Und diese Haltung ist unglaublich entscheidend dafür, ob ich Stress habe oder nicht. Es ist nicht die Umwelt, die mir Stress gibt. Es ist nicht das, was im Außen passiert. Es ist das, was ich dazu denke, zu dem, was passiert. Meine innere Einstellung, was glaube ich an die Situation. Ich kann in Stress fahren, kann einen super wichtigen Termin haben. Und manche sind dann komplett aufgeregt und drehen 10 Minuten lang durch. Und andere denken, okay, kann ich was ändern? Ich habe da einen ganz schönen Spruch, change it, leave it or love it. Kann ich den Stau ändern? Change it? Nö, vielleicht 500 Meter weiter, aber jetzt nicht. Dann, wenn ich ihn nicht ändern kann oder die Situation nicht ändern kann oder das Problem nicht ändern kann, kann I leave it? Kann ich die Situation verlassen oder die Person verlassen oder den Stau verlassen? Nee, dauert noch eine Weile, bis ich den verlassen kann. Also ich change it geht nicht, leave it geht nicht. Einzige Möglichkeit, love it. Nimm es an, wie es ist. Für manche ist es auch ein bisschen schwer, aber dann einfach annehmen, ich kann es nicht ändern. Wie auch Eckhart Tolle schön gesagt hat, wenn du eine Situation nicht mehr ändern kannst, dann hast du die Wahl, ob du dich darüber ärgerst oder entspannst. Das ist deine Wahl, wie du reagierst drauf. Du kannst sie eh nicht ändern und mit deinem Ärger kannst du die Situation erst recht nicht umdrehen. Der Stau wird bleiben, ob du ins Lenkrad beißt oder nicht. Der wird weiterhin da sein. Also die Haltung ist so entscheidend. Gibt es auch im Christentum was Schönes. Ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnern kann. Gott gibt mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gibt mir die Weisheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das ist wie das Beispiel im Stau. Und dann gibt mir die Gelassenheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also in dem Moment, wo ich sehe, die Situation kann ich so nicht ändern, dann kann ich auch entspannen. Ja. Also die innere Haltung ist ganz entscheidend, ob mir etwas Stress macht oder nicht. Also ich musste da auch lange dran arbeiten, auch im... Ich bin ja immer noch teilweise, ich habe noch eine Unternehmensberatung und da ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeitsanfall. Und dann sind manchmal richtig lange Stapel, aber ich habe es dann einfach irgendwann so gemacht, ich priorisiere die Sachen. Alles, was reinkommt, kommt in der Priorität irgendwo dahin, wo es sinnvoll ist. Und ich arbeite nur das Oberste ab und alles andere weiß ich, hat weniger Priorität, also stresst mich nicht. Und manchmal schaffe ich Sachen auch nicht, weil es einfach zu viel ist. Aber ich weiß, die wichtigen Sachen habe ich erledigt. Kein Problem. Also es gilt auch selbst so ein bisschen mit Stress, vielleicht für sich selbst auch ein paar Methoden rauszufinden, die gut sind. Ja, es gibt natürlich für Heilung gibt es natürlich noch unglaublich viele andere Methoden. Eben haben wir auch schöne Methoden gesehen und für Stress selbst, außer die Haltung zu ändern, was für mich das Wichtigste ist, im Hier und Jetzt die Haltung zu ändern, könnte man zum Beispiel auch an Glaubenssätzen arbeiten. Weil wir alle haben innere Glaubenssätze, wie ich bin nicht gut genug, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich bin wertlos. Der Glaubenssatz, den ich am häufigsten in den Coachings habe, ist, ich bin nicht gut genug. Egal von welchen Personen, selbst von absolut hochklassigen Unternehmern, wenn wir etwas tiefer schauen und ins Unterbewusstsein gehen, kommt meistens sowas raus wie ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Ich bin nicht gut genug. Oder ich kann es nicht. Aber wenn wir dann den Reality-Check machen und schauen, wie war es denn wirklich in deinem Leben? Stimmt der Satz überhaupt, den du irgendwann aus der Kindheit mitgenommen hast, weil es vielleicht mal der Großvater gesagt hat oder der Vater oft kritisiert hat? Stimmt der Satz? Dann merken die meisten, oh Gott, stimmt ja gar nicht. Den trage ich täglich im Unterbewusstsein mit mir mit, aber der ist ja gar nicht mehr präsent, der ist ja gar nicht real. Ich habe ja doch viel Erfolg gehabt im Leben, habe ja doch Sachen gut gemacht. Und in dem Moment ist schon die erste Heilung, wenn man sieht, oh, da ist was, was mitschwingt, was aber nicht wirklich von mir ist, was gar nicht mehr stimmig ist, gar nicht so real ist. Und deshalb ist für dich die Arbeit an Glaubenssätzen auch eine sehr wirkungsvolle Methode. Wenn nämlich der Glaubenssatz transformiert ist, habe ich viel weniger Stress im Außen. Jemand, der in eine Situation reinkommt, im Beruf zum Beispiel, und für sich glaubt, oh, ich bin nicht gut genug, natürlich sieht er überall Gefahren und Angriffspunkte und dass die Mitarbeiter vielleicht Mobbing machen oder dass der Chef kritisiert. Da ist schon viel Angst da und Angst ist natürlich Stress und das Immunsystem ist geschwächt. Von daher, wenn ich aber innerlich mich besser fühle mit mir, weil ich weiß, okay, ich bin okay, wie ich bin, gibt es weniger Stress, mehr Parasympathikus. Ich selbst habe sehr viel gearbeitet mit Inner Child Work. Das geht dann in die Kindheit zurück und man schaut wirklich die verschiedenen Situationen an und bereinigt die auch. Dadurch bin ich sehr, sehr viel gelassener geworden, weil ich gesehen habe, diejenigen, die mich verletzt haben in meinem Leben, die konnten auch nichts dafür. Die hatten auch viele Verletzungen. Meistens ist es nicht absichtlich, wenn in der Kindheit was sehr hart in der Erziehung läuft. Und solche Trigger stressen uns natürlich. Wenn ich einen Trigger habe aus der Kindheit, dass mein Vater zum Beispiel viel kritisiert, dann bringt mich jede Person, die mich an meinen Vater erinnert, genauso in so einen Zustand. Und dann kommt natürlich Gefahr, das, was ich vorhin sagte. Jemand spricht mit einer lauten Stimme oder jemand hat eine Körperstatur oder jemand ist ein bisschen dominanter, wird erstmal gekramt und dann findet man, oh Gott, ja, das war irgendwo ähnlich wie mein Vater. Alles im Unterbewusstsein, bekommt man gar nicht mit. Der erinnert mich an meinen Vater und sofort Adrenalin, Cortisol in den Körper und die Reise geht wieder los. Nur weil das System Gefahr erkennt. Achtung, schon mal erlebt, war schmerzhaft, Adrenalin, Cortisol, Gefahr, Stress. Und von daher ist die Arbeit an diesen Triggern sehr, sehr wertvoll. Ich selbst gehe mit den Klienten gar nicht so tief in die Vergangenheit, weil da kann man ewig schauen, da kann man, wenn die Vergangenheit noch gelöst ist mit den Eltern, dann waren es noch die Großeltern, die da waren, dann gab es noch vergangene Leben. Es ist nie zu Ende. Es ist schön, ein bisschen Basisarbeit zu machen, aber viel schöner finde ich, im Hier und Jetzt zu arbeiten und zu schauen, welche Trigger habe ich im Leben? Was kommt hoch und belastet mich? Wo kommt eine negative Emotion? Bei welchen Situationen? Und was da sehr, sehr, sehr schön ist, um wirklich tiefer zu gehen, ist eine Art Trigger-Tagebuch. Dass man 4 Wochen lang immer mit kurzen Notizen sich 5 Fragen überlegt. Ihr müsst nicht unbedingt mitschreiben, wenn ihr die Präsentation möchtet, nehmt ihr euch vorne so einen orangenen Flyer mit, schreibt mir kurz eine E-Mail, einfach im Betreff, bitte Präsentation senden. Und dann sende ich euch ein E-Book, was viel tiefer geht als das, was ich heute sage. Also 5 Fragen, die ich mir stelle in einem Trigger-Tagebuch. Meistens abends setzt man sich hin und schaut, wann hatte ich Reaktionen im Laufe des Tages, wann habe ich eine negative Emotion gehabt. Erste Frage, was war der Auslöser? Was war der Trigger? Hat vielleicht ein Kollege was Komisches gesagt oder war es ein eigener Gedanke, dass ich plötzlich in Angst kam, weil ich ein Ziel nicht erreichen konnte? Oder mein Partner, der die Zahnpastatube liegen hat lassen? Solche Dinge. Was war der Trigger, der Auslöser? Ein Wort nur. Dann überlege ich mir, was war mein Verhalten? Verhalten könnte sein, jemand kritisiert mich, ich rechtfertige mich. Oder ich werde zum Opfer oder ich werde klein oder freeze oder Schock oder das ist das Verhalten, was ich dann habe. Die dritte Frage ist, welche Gedanken habe ich in dem Moment? Habe ich den Gedanken, oh, stimmt doch nicht, was der sagt? Habe ich den Gedanken, oh, ich könnte ihn jetzt umbringen oder der andere ist falsch oder was denke ich in dem Moment über die Situation? Die nächste Frage ist, welches Gefühl kommt hoch? Also ich bin mit den Fragen wirklich präsent im Hier und Jetzt und schaue, was ist in der Situation genau passiert. Welches Gefühl habe ich? Ich werde kritisiert, Rechtfertigung, was ist das Gefühl dahinter? Wut. Was ist das Gefühl? Und letzte Frage, wo lokalisiert sich dieses Gefühl im Körper? Wo im Körper spüre ich das? Und dann kann ich schauen, okay, wo war das Gefühl, als ich das vorhin gefühlt habe? Ah, war es vielleicht im Solarplexus oder vielleicht sogar im Bauchraum? Oder habe ich mich verspannt? In dem Moment, wo ich das wirklich bewusst 4-5 Wochen mache, lerne ich mich sehr intensiv kennen. Und dann werde ich merken, dass ich meistens 2 oder 3 Hauptträger habe, die mein ganzes Leben bestimmen und die mich immer wieder runterziehen und die mich immer wieder in Stress bringen. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich das in zukünftigen Situationen, und da gibt es noch verschiedene Transformationsmethoden dazu, in die möchte ich heute nicht so tief einsteigen, aber wenn ich einmal bewusst bin, wie ich reagiere und was kommt und merke, wow, das ist ja immer das Gleiche. Das ist ja immer mein Solarplexus, also mein Magen, der sich verkrampft. Und das ist ja immer Wut, was kommt. Das ist ja immer Kritik, auf die ich so reagiere. Wenn ich diese Muster kennengelernt habe, dann kann ich das auch transformieren in Zukunft. Und es gibt einmal Techniken zum Transformieren, aber auf der anderen Seite ist die Heilung allein schon in dem Moment, wenn ich mich bewusst wahrnehme. Dann bin ich schon im Moment, im Hier und Jetzt und bin in dem, was ich eigentlich wirklich bin, weil ich bin eigentlich Bewusstsein, ich bin das, was wahrnimmt, auf der tieferen Ebene. Und wenn ich damit immer mehr verbunden bin und immer mehr in dieser Wahrnehmung bin, dann geschieht Heilung. Das kann sehr schnell passieren.
Ja. Mhm. Ist angenommen in dem Moment. Wenn ich den Trigger aufschreibe, ist er angenommen als solcher.
Dann ist er oft angenommen. Ja, aber zumindest ist er mal festgehalten. Und sinnvoll ist es, so wie du sagst, dass man diesen Beobachter natürlich wertfrei hat. Der wertfreie Beobachter ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Dass ich beobachte, aber nicht bewerte. Und nicht sage, wow, das ist jetzt das Schlimmste überhaupt und mein Chef ist ein Idiot. Dann bin ich in der Bewertung. Wenn ich schaffe, dass ich diese Bewertung weglasse und einfach nur wertfrei, okay, so ganz neugierig, aha, okay. Dann kommt meine Reaktion, die ist vielleicht auch heftig und auch da sehe ich mich selbst irgendwann und okay. Und komme aus der Bewertung raus, das ist die größte Heilung. Dann bin ich wirklich ganz tief verbunden. Ich habe da, ich weiß, normalerweise letztendlich Techniken sind hier in der relativen Ebene manchmal ganz, ganz schön. Und deshalb hatte ich auch mal Techniken benutzt, um anzunehmen. Und es war ganz schön zu sehen. Ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, zu allem, was jetzt passiert, sage ich einfach mal, okay. Es war so einfach so die Quintessenz aus den Triggern, die ich bei mir gesehen hatte. Und dann gab es so ein halbes Jahr, dass ich zu allem, was passiert ist, einfach gesagt, okay. Am Anfang war es, weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, fake it until you make it. Also dann habe ich es einfach mal gemacht, als ob es okay wäre. Aber innerlich ist natürlich, war genug los. Und dann ja, hat sich aber immer wieder mehr geändert, immer wieder ruhiger geworden im Laufe des halben Jahres. Dann kam die Phase, wo ich, obwohl ich jetzt kein Christ bin, aber der Satz gefiel mir, dein Wille geschehe. Es war irgendwie okay, ich bin nicht der, der steuert. Ich bin nicht der Handelnde, dein, was auch immer Gott ist. Natürlich ist er in mir. Aber dein Wille geschehe. Und auch in der Phase wurde es immer ruhiger. Und dann gab es eine Phase, in der ich dann zu allem, was geschehen ist, was für mich per se negativ war, was ich bewertet hatte, habe ich dann einfach gesagt, danke. Es war am Anfang nicht immer stimmig, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, selbst bei dramatischen Situationen, die vor 3 Jahren ganz viel Angst ausgelöst hätten, kam die Situation, es kam das Gefühl ganz kurz hoch und dann kam schon danke. Und es war wieder weg, weil es keine Bewertung da war. Danke habe ich in dem Sinne deshalb gesagt, weil mir irgendwann klar wurde, dass jeder Mensch im Außen unser Personal Trainer ist. Weil jeder Mensch im Außen es schafft, der uns zu triggern, weist uns darauf hin als Spiegel, ah, ich habe noch eine Wunde, ich habe noch Triggerpunkte. Und deshalb ist es eigentlich, kann man auch dankbar sein für jeden, der einem dabei hilft. Der Robert Betz hat da auch einen schönen Begriff, der Arschengel, der im Außen einmal der Arsch ist, mich ärgert, aber mit ein bisschen Abstand dient es dazu, zu schauen, wow, ich bin noch gar nicht relaxed in meiner inneren Mitte. Also von daher sind solche Trigger sehr, sehr schön, um tiefer zu gehen.
Mhm. Ich habe Erfahrung mit Tinnitus und da habe ich umgedeutet und angenommen. Ich habe gesagt, das ist Engelsgesang. Aha. Und wenn es kam, habe ich gesagt, ach, ihr seid ja wieder da. Das dauert keine 2 Minuten, das weg.
Perfekt, das ist genau die gleiche Methodik im Hintergrund. Ja. Du hast es einfach anders interpretiert, umgedeutet, andere Einstellung zur Situation. Wunderschön. Hast du dann auch so gefühlt?
Ja, ja.
Perfekt. In dem Moment, wo wir kämpfen gegen Tinnitus oder gegen Angst oder gegen Krankheit, geben wir Energie und dann kann es gar nicht weggehen. Aber in dem Moment, wo wir es sogar noch lustig, spaßig nehmen, kann es sich auflösen. Du solltest heiler werden. Mit Klienten.
Ja. Ich bin es, ich bin ja ein Gegenüber.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, also es gibt viele Methoden in dieser Richtung. Die Haltung ist wichtig. Glaubenssätze, mit Triggern arbeiten, einfach, dass das Leben einen nicht mehr so viel stresst. Oder noch tiefer abtauchen mit Bewusstseinsarbeit, was hier ja sehr stark ist in One Spirit. Das bewegt schnelle Heilung. Aber nicht als Garantie, und da komme ich gleich nochmal drauf.
Es besteht auch die Möglichkeit, Situationen zu verändern. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Riesenstau auf der Autobahn. Die Leute steigen alle aus, schimpfen, was ist da für ein Mist vorne los. Da ist einer ausgestiegen, hat sich oben auf sein Auto gesetzt, hat gesungen. Hat eine rote Nase aufgesetzt. Don't worry, be happy. Das hat nicht lange gedauert, da haben die alle gesungen und der Stau war vergessen. Ja.
Genau. Ja, absolut. Okay. Selbstheilung war noch ein Thema. Was hilft mir, mich selbst zu heilen? Wir haben die Studien.
Wir haben, bitte? Positiv denken.
Genau, und da gibt es Studien zu. Placebo-Studie, wer kennt die Placebo-Studie? Da gibt's, die ist recht bekannt. Es wurden Patienten im Krankenhaus Tabletten gegeben. Es stand Aspirin drauf. Bei der einen Kontrollgruppe war wirklich Aspirin drin, bei der anderen Kontrollgruppe war Kochsalzlösung integriert in der Pille. Und tatsächlich hatten 30% derjenigen, die Kochsalzlösung hatten, kein Aspirin hatten, kein Kopfweh mehr. Das heißt, der Glaube war enorm stark. Auch die Pharmaindustrie funktioniert so. Medikamente werden nur dann zugelassen, wenn sie besser sind als Placebo-Effekt. Also sie müssen mehr als diese 30% haben. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn alle Studien beweisen, dass der Placebo-Effekt wirkt, warum nutzen wir den nicht? Warum nutzen wir nicht den Placebo-Effekt? Und es gab jetzt sogar Studien, dass der Placebo-Effekt wirkt, obwohl der Patient wusste, dass es ein Placebo ist. Auch das wurde jetzt festgestellt. Warum nutzen wir das nicht? Das ist eigentlich unglaublich. Aber gut. Weil der Arzt? Genau, stimme ich zu 100% zu. Ja, das ganze System ist eben irgendwie falsch. Und nicht die Ärzte. Die Ärzte sind gar nicht schuld. Ich kenne viele Ärzte und ich mag auch Sachen der Schulmedizin, aber deshalb habe ich die Stiftung irgendwann gegründet, um einfach die alternative Medizin mehr in den Vordergrund zu bringen. Weil für mich ist Heilung auf einer ganzheitlichen Ebene. Und dann nimmt man eben mal Schulmedizin, dann gibt es alternative Medizin, dann arbeitet man an der Psyche, um mit Stress zu arbeiten oder mit energetischer Heilung. Das Gesamte ist es eigentlich, aber unser System ist im Moment nicht so und das ist sehr schade. Und schuld sind nicht die Ärzte, die sind ins System reingepresst und können gar nicht richtig anders. Ja, ja, also Placebo-Studie. Eine weitere Studie, ganz bekannt geworden und unglaublich, in Houston, Texas, Bruce Mosley, Dr. Bruce Mosley hatte Arthrose-Klienten, Arthrose in den Knien. Und hat letztendlich operiert. 50% wurden wirklich operiert. Die anderen 50% wurden zwar betäubt und hatten im Monitor, der neben ihnen war, so eine halbe Betäubung, hatten im Monitor gesehen, wie eine Knieoperation stattfindet. Dachten also tatsächlich, die Geräusche waren auch da, dachten, das Knie wird operiert. Tatsächlich wurde nur das Knie einmal kurz aufgeschnitten und wieder zugenäht. Und absoluter Hammer war das Ergebnis. 50% derjenigen, die glaubten, dass sie operiert wurden, waren schmerzfrei. 50%, die Hälfte. Ein unglaublich hoher Placebo-Effekt in dem Moment. Und die Studien kann man überall nachlesen. allein die Kraft der Gedanken und natürlich so eine Operation live mitzubekommen, ist natürlich, wow, das ist natürlich klar. Jetzt muss ich gesund sein. Ist ja alles weg. Ich sehe es ja hier, ist alles weggeschnitten. Also enorm. Das sieht man ja auch allein an Zitronen. Wenn sich jemand eine Zitrone vorstellt, auch dann reagiert der Körper sofort. Und das Speichel wird angeregt. Vielleicht merkt ihr es jetzt schon, wenn ihr die Zitrone nur kurz seht. Die Vorstellung ist enorm an der Stelle. Genauso den Nocebo-Effekt. Will ich gar nicht zu tief gehen, aber Dr. Bernie Siegel hatte Krebspatienten behandelt und eine Gruppe hat normale Chemotherapie bekommen, die andere Gruppe hat wieder diese übliche Kochsalzlösung bekommen. 30% der Patienten mit der Kochsalzlösung hatten Haarausfall, weil das in den Nebenwirkungen vorher prognostiziert war. 30%, weil sie geglaubt hatten, dass es schlecht ist. Also es wirkt im Positiven und im Negativen, in beide Richtungen. Und deshalb Quintessenz daraus, die Kraft der Gedanken ist absolut entscheidend auf dieser relativen Ebene, absolut entscheidend, was passiert mit uns. Entscheidet über Krankheit, über Gesundheit, über Wohlbefinden. Ich würde gerne eine Übung machen zur Heilung, um diesen Effekt zu nutzen. Affirmation, Visualisierung, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und würde ich gerne nochmal reingehen. Gibt es vorher noch eine Frage zu dem, was ich bis jetzt gesagt hatte?
Wie kann ich die Kraft der Gedanken nutzen, wenn im Hintergrund einer da sitzt und sagt, du doch nicht? Also das kleine Kind oder Schweinehund, wo sagt, Mensch, das ist
ja. Das, was ich vorhin sagte, dass die Glaubenssätze, dass sie uns so stark immer wieder zurückziehen. Und du meinst im Hintergrund, meinst du einen Glaubenssatz von dir selbst oder eine andere Person?
Positive Affirmation machen, aber ich bin Gedanken hinten dran, sitzt wieder an, wo
ja, ich verstehe
das funktioniert wird.
Verstehe ich. Das ist so ein bisschen trickreich bei Glaubenssätzen, weil es gibt ja viele Methoden, die dann sagen, Mensch, dann such dir doch einen neuen Satz und der ist positiv, ich werde reich und bin gesund. Natürlich wirkt das nicht, weil wenn das Unterbewusstsein nicht überzeugt ist und das Unterbewusstsein ist 98% von allen Gedanken, die hochkommen, dann kann ich 10-mal den Satz sagen, ich bin toll und Superman. Es wirkt trotzdem nicht. Und deshalb wird dieser Satz natürlich auch zurückziehen, wenn du so einen kleinen Teufelchen in dir drin hast, der sagt, nee, das wirkt doch nicht. In dem Sinne ist sinnvoll, Reality-Checks zu machen. Und was ich so vorhin sagte, stimmt das überhaupt, was dieser Satz sagt, ich bin nicht gut genug und gehe halt einfach mal durch mein ganzes Leben durch. Oder stimmt das überhaupt, dass es nicht wirkt? Und dann würde ich mich an deiner Stelle einfach mal hinsetzen, ich kann dir auch Bücher dazu nennen, wo die Studien drin sind, wo alles belegbar ist. Und zwar wissenschaftliche Doppelblindstudien, Harvard University, Princeton University, ganz bekannt. Mind Over Medicine hieß das eine Buch, wo die alle mal gesammelt wurden. Und dann würde ich eben schauen, ob ich mit Reality Check den kleinen Mann im Hintergrund ein bisschen beschwichtigen kann. Ja. Okay, ich würde es gerne mal in der Praxis machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen schließen, weil ihr dann in der rechten Gehirnhälfte seid. Dann ist die Wirkung schneller. Und jetzt geht, oder wir fangen anders an, ihr sucht euch erstmal etwas in eurem Leben, was ihr heilen möchtet. Das kann was in der Psyche sein oder auch was Körperliches. Etwas, wo ihr von euch denkt, da könnte Heilung gebraucht werden. Und wenn ihr was gefunden habt, dann geht ihr einfach in Gedanken in die Zukunft. 3 Jahre weiter oder 5 oder 10. Und dann seht ihr euch in der Zukunft. Und ihr seht euch geheilt. Absolut geheilt. Das, was ihr euch eben vorgestellt hattet, ist nicht mehr da, ist aufgelöst, ist geheilt. Komplett. Ihr geht in die Vorstellung, wie euer Körper aussieht. Ihr geht in die Vorstellung, wie ihr reagiert, falls es Psyche war. Wie in der Situation vielleicht sogar andere Menschen um euch herum habt. Seht wirklich bildlich, was dort passiert. Vielleicht sind andere Menschen da, vielleicht seid ihr alleine. Wie sind die Farben? Vielleicht riecht ihr sogar Gerüche. Geräusche. Und jetzt schaut mal, wie ihr euch fühlt in diesem Moment. Welches Gefühl ist da, wenn ihr komplett geheilt seid, wenn die Situation komplett geklärt ist, wenn ihr im inneren Frieden seid? Wie fühlt ihr euch? Und wo im Körper macht sich das bemerkbar? Dann könnt ihr langsam zum Atem zurückkommen. Noch zwei tiefe Atemzüge machen. Und alles darf losgelassen werden. Ja, das ist eine ganz einfache Übung, die die Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten Minuten hatten, verwendet, um euren Körper oder Psyche in Selbstheilung zu bringen. Alle Erkenntnisse sind dort enthalten und wenn das Gefühl dabei ist, ist es nochmal ein tieferer Verstärker. Wenn ihr euch vorstellt, wie ist es gesund zu sein, wie ist es heil zu sein, dieses Gefühl ist wie ein Katalysator, kann ganz, ganz tief gehen. Gestern hatten wir die Übung auch gemacht und dann sagte mir jemand, der drin war, so eine Stunde später, und er hat immer Probleme mit seinen Knien gehabt. Und dann sagte er, ist rausgelaufen, also sein Knie ist warm geworden und es war viel besser danach. Es ist kein Muss, aber es bewirkt sofort im Körper eine Art Heilung, was auch immer dort geschieht in dem Moment. Hat aber sehr großen Effekt. Visualisierung, Affirmation sind alles Dinge, die sehr stark wirken können. Ja. Ja, und ich möchte gerne noch über energetisches Heilen sprechen, weil energetisches Heilen auch wieder eine der Methoden ist, die sehr hilfreich ist an der Stelle. Und energetisches Heilen hat so viele Begriffe, da gibt es oftmals Fragezeichen, es gibt Gebetsheilung, es gibt Therapeutic Touch, es gibt Geistheilung, es gibt Reiki, Quantenheilung, also eine irre Begriffsvielfalt, aber alle arbeiten mit Energie oder mit Information an der Stelle. Und auch da gibt es einige Studien. Die größte Studie umfasste 200 Einzelstudien. Das heißt, da ist jemand einfach in einer Metastudie alle Studien durchgegangen, die es über geistiges Heilen oder energetisches Heilen gibt. Und hat 200 Studien ausgewertet nach Ergebnissen. Und tatsächlich waren zwischen 5% und 16%, je nach Studie, alle Patienten, die mit Energie behandelt wurden, danach komplett geheilt. Zwischen 5% und 16%, also eine hohe Rate letztendlich. Dann gab es 2/3 aller Klienten, die sich besser gefühlt haben nach den Heilungen. Es war je nach Studie unterschiedliche Anzahl von Heilungen, aber 2/3 fühlten sich besser. Allgemeinbefinden besser 95%. Und das kann ich alles auch bestätigen, weil wir 2-3 Mal im Jahr im Schwarzwald mit der Stiftung Burnout Camps machen oder Camps für chronisch kranke Kinder. Und da sind immer 5 oder 6 Heiler dabei. Und tatsächlich ist das Ergebnis unglaublich. Kann man auf der Webseite der Stiftung Auswege, das ist die Kooperationsstiftung zu mir, kann man es nachlesen, wie die Ergebnisse waren. Unglaubliche Erfolge durch viele Faktoren. Die Leute fühlen sich dort wohl, es ist Wald in der Nähe, Parasympathikus, Ressourcen, ganz viel Liebe mit da und energetisches Heilen dazu. Und das wirkt teilweise Wunder. Und ja, also da gibt es einige Studien, die in diese Richtung deuten. Auch gab es Studien mit Fernheilung. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe so 100 Heilungen im Monat. Natürlich sind die nicht alle präsent, sondern über 90% davon sind über die Ferne. Einfach nur 10 Minuten. Und das ist unglaublich wirkungsvoll. Da wurde ein Heiler zum Beispiel wissenschaftlich untersucht und der hatte den Heilimpuls gesendet von Japan, 15.000 Kilometer entfernt vom Institut für Gehirnforschung in Stuttgart. Und dort hatte jemand so einen Hut auf und EKG oder EEG wurde gemessen. Ja. Und tatsächlich, als der Heiler begonnen hat zu heilen, haben sich die Schwingungen verändert. War sofort messbar. Das Gleiche hat er wiederholt mit St. Petersburg. Dort war ein Reagenzglas. Sobald er Energie geschickt hat, ist die Lösung vom Schwingungszustand in einen anderen Zustand gegangen. Und das ist Fernheilung. Wir sind alle verbunden. Alle sind verbunden. Wir sind eins. Wir sind ein Bewusstsein, wenn man sich so vorstellen möchte. Wir sind ein Bewusstsein, was sich wahrnimmt durch verschiedene Körper. Das gleiche Bewusstsein, das durch Thorsten die Welt wahrnimmt, nimmt auch durch mich die Welt wahr oder durch ihn. Und deshalb sind wir zwar auf der relativen Ebene getrennte Körper, aber was wir wirklich sind, tief drin, ist eins, ist reines Bewusstsein, was sich hier erfährt, durch diese Körper-Geist-Mechanismen. Und da wir eins sind, und das ist halt auch das Beispiel mit dem Ozean, was du gesagt hattest, wir glauben, wir wären die Wellen im Ozean, aber wir sind der Ozean selbst, das, was dahinter ist, alles. Die Wellen und der Ozean, wir sind alles. Reines Bewusstsein, sich selbst erfahrend in dieser Realität. Und deshalb gibt es natürlich eine Verbindung zwischen allen Menschen, von Japan nach Stuttgart. Oder wenn man sich das Elektronenmodell anschaut. Wir bestehen ja, wer sich noch erinnert an Physik, bei mir ist schon lange her, aber wir bestehen aus, wir glauben, wir wären Materie, aber dahinter sind Moleküle. Moleküle bestehen aus Atomen. Und das war jahrelang das, was so das Kleinste war, was man detektieren konnte. Jetzt gibt es auch noch kleinste Teilchen, Quantenteilchen und Neutrinos und Quarks. Aber wenn wir einfach mal das Atommodell nehmen, wir haben Atomkern, Proton, Neutron und wir haben Elektronen, die drumherum schwingen. Das ist alles, aus was wir bestehen. Und zwar Millionen, Milliardenfach. Wenn wir jetzt mit dem Mikroskop schauen, dann sehen wir einzelne Atome, die in Verbindung sind, die vielleicht irgendeine Bindung haben, aber sich nie berühren. Und das, was wir dann theoretisch sehen, ist 0,00001% von dem, was wirklich da ist. Der Zwischenraum zwischen Elektronen und Atome ist 99,99999%. Aber die Physik kann nur messen, diese 0,00001%. Was wir sind, ist aber alles. Auch der Zwischenraum, auch dieses Vakuum, das ist auch, aus was wir bestehen. Aber das kann nicht gemessen werden. Deshalb ist die Physik einfach sehr beschränkt von dem, was wir erfahren über Materie. Das ist nicht so. Wir sind feinstoffliche Schwingungen. Das sind Energien. Alles schwingt und ist in Bewegung. Wir sind keine Materie. Auch Einstein hatte das schon bewiesen. E gleich mc Quadrat. Also Energie und Masse korrelieren. Immer. Und von daher, wer nur mit der Materie heilen möchte, der hat einen ganz, ganz großen Anteil der Möglichkeiten außer Acht gelassen. Und das ist seit 200 Jahren leider unsere Physik oder unsere Medizin. Die verlässt sich auf den ganz, ganz kleinen Teil, den man messen kann, die Materie. Das ist aber nicht das, was wir sind. Wir sind Feinstoffe. Wir bestehen aus Schwingungen und dahinter sind wir einfach reines Bewusstsein. Und wenn man das nutzen kann, dann kann Heilung in ganz andere Dimensionen entstehen. Wenn wir tatsächlich dieses Bewusstsein mit dabei haben. Das sind ganz andere Dimensionen. Und ja, es gibt Techniken, mit denen man heilen kann. Ich habe am Anfang der Heilarbeit sehr viele Techniken gehabt mit Handauflegen und Chakraarbeit. Also wir haben ein Energiesystem, es gibt Chakren, die wie solche Wirbel die an verschiedenen Stellen des Körpers sind, Handflächen. Und wenn Krankheit da ist, ist es oft so, dass die Chakren zugehen. Wenn man die wieder öffnet, kann auch Heilung geschehen. Das ist auf einer Ebene, ja, es ist wahr. Nicht auf der letztendlichen Ebene. Aber ich habe dann eben auch Handauflegen gemacht. Und ja, da sind auch schöne Sachen passiert. Aber es ist einfach eine Technik. Was wirklich wirkt, war im Laufe der Zeit, hat sich rauskristallisiert, sind ganz andere Sachen. Zum Beispiel, von der Technik aus gesehen, gab es zwei Momente, wo mein Leben sich wieder um 180 Grad gedreht hatte. Ich dachte immer, ich bin der Heiler und war teilweise stolz drauf, was da alles passiert. Aber in einer Situation war es so, dass jemand, den ich kenne, ich hatte eine persönliche Heilung mit ihm und er hat ziemlich viel gefühlt, war sehr sensitiv und hat vibriert und war warm. Und dann mache ich dann danach meistens Fernheilungen weiter. Und wir hatten eine Heilung vereinbart und ich habe dann immer im Handy dann den Wecker an. Und es war ein Tag, wo irgendwie alles aufeinander kam. Der Wecker ging, aber irgendwie, ich habe es gar nicht richtig registriert. Und eine Zeit später sagt er mir, ich glaube, über WhatsApp war es, sagte mir, wow, das war ja genauso intensiv wie die persönliche Heilung. Das war unglaublich. Und ich dann, oh Gott, ich habe es eigentlich verschwitzt gehabt. Ich habe nicht geheilt in dem Moment. Ich war nicht dabei. Aber es hat funktioniert. Oder meine Lieblingsstory war mit einem älteren Mann. Der hatte Meniskusschaden und konnte den dritten Stock ohne Schmerzen seit bestimmt einem Jahr nicht hochgehen. Wollte aber auch nicht umziehen. Und dann hatten wir abends vereinbart, wir machen eine Heilung. Er ist nach Hause gefahren, Richtung Göttingen, 3 Stunden und plötzlich ruft er mich an und sagt so, Herr Nora, das ist unglaublich. Ich konnte das erste Mal ohne Schmerzen die Treppen hochgehen. Und da habe ich ihm auch gesagt, boah, ich bin happy, dass es so funktioniert, aber sorry, ich wollte morgen mit der Heilung beginnen. Auch da war ich nicht dabei, weil ich immer ausmache mit dem Klienten, so zeitgleich anfangen. Ich war nicht dabei und das hat meinen Stolz natürlich erstmal ein bisschen erschüttert. Diese Persönlichkeit, die in dem Moment noch da war. Aber im nächsten Moment war so viel Klarheit und so viel Vertrauen. Das war ein ganz großer Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht der Heiler. Ich bin der Kanal für irgendetwas, was geschieht. Aber das, was geschieht, ist überhaupt nicht beeinflussbar durch mich. Ich bin nicht der Handelnde. Ich habe nicht den freien Willen, dass ich sage, dich will ich heilen. Heilung geschieht im Bewusstsein. Und deshalb sind die Techniken, die ich euch vorhin sage, sind alles schön und gut, aber da ist natürlich noch ein freier Wille dabei, dass ich glaube, wenn ich jetzt das denke, dann werde ich vielleicht auch gesund. Und wenn man tiefer schaut, ist das eben nicht der Fall. Aber, ich glaube, das kam vorhin auch mal kurz, weiß nicht, ob es bei Muli war, der Punkt ist, wenn ich einfach in meiner Präsenz bin, in meiner Liebe bin und keine Erwartung habe, was passiert, kann alles passieren. Mein Lieblingsspruch heißt, no attachment to the outcome. Das heißt, ich tue was, zum Beispiel visualisieren, aber ich habe überhaupt keine Anhaftung, keine Erwartung, was dabei rauskommt. Kommt Heilung, ist okay, kommt keine Heilung, ist okay. Es gibt eine absolute Entspannung im System, weil keine Erwartung da ist, was im Leben kommen muss oder sollte oder könnte. Alles wird angenommen, alles ist in Hingabe da, was auch immer kommt, wird gesehen und okay. Und nicht bewertet. Und das ist für mich Heilung. Wobei auf der Ebene brauchst du keine Heilung mehr, weil es keine Krankheit gibt. Da brauchst du auch keine Heilung mehr. Da kommt dann eine Krankheit, wo okay, dann ist die Krankheit da. Und da wird dann manchmal experimentiert, vielleicht mit Visualisierung und andermal nicht, dann okay. Ist halt so. Da gibt es keine Anhaftung. Und das ist in allen Bereichen ganz wichtig, dieses... Wie kann ich sagen, ich tue so, als ob ich einen freien Willen hätte. Weil mein Charakter verändert sich nicht. Ich war vorher aktiv und gerne Dinge gemacht und organisiert. Das bin ich jetzt immer noch. Ich hatte vorher Wünsche, ich habe jetzt immer noch Wünsche. Aber es gibt überhaupt keine Anhaftung, ob die Sachen kommen oder nicht. Weil ich es nicht bestimmen kann. Manche sagen Gott, andere höchstes Bewusstsein, andere sind im Universum. Es gibt 1000 Begriffe dafür. Ich bin nicht der Handelnde. Ich habe nicht diesen freien Willen zu entscheiden, was hier passiert. Und deshalb ist das Entspannteste für mich, zu tun, als ob ich einen freien Willen hätte, weil das macht Spaß im Leben, mit dem Wissen, dass ich es am Ende nicht bin, der den freien Willen hatte. Und das ist die komplette Entspannung.
Was sagen denn diejenigen, wenn du denen sagst, ich kann nichts?
Ich sag's nicht immer. Weil Es kommt darauf an, auf welcher Ebene der Klient kommt. Wenn der Klient über Depressionen oder Ängste kommt, dann kann ich ihm nicht im ersten Gespräch schon sagen, hey, du bist nicht der Handelnde, relax doch. Ja. Sondern dann baue ich, ich sage das Ego dazu, der Christian Meyer sagt Persönlichkeitsanalyse, wie auch immer man es nennt, dann baue ich erstmal seine Struktur wieder auf, um dann mit dem Hammer wieder drauf zu hauen und ihm klar zu machen, das Ego ist Illusion am Ende. Also es hängt davon ab, wo, auf welcher Ebene jemand kommt. Und dann gibt es andere Handlungsweisen. Auch ich widerspreche mich auch manchmal, weil wenn ich auf der Ebene mit jemandem spreche, dann muss ich ihm vielleicht sagen, hey, tu doch das und tu das, du hast einen freien Wind, du bist Schöpfer deiner Kraft. Kommt vor, dass es aus meinem Mund irgendwann rauskommt. Während jemand, der zu mir kommt, der dann auf einer ganz hohen Bewusstseinsebene ist, die Worte würden nie kommen. Also es hängt wirklich davon ab, was gerade da ist. Und nichts ist falsch oder richtig. Es ist überhaupt gar nichts ist richtig und falsch oder richtig. Oder das Leben lebt sich selbst und da gibt es keine Fehler. Wir können selbst auch keine Fehler machen auf der hohen Ebene. Alles ist fein. Das war ein guter Abschluss. Alles ist fein. Namaste. Und danke an Devasetu, der das ganze Wochenende schon durchgefilmt hat.